Lohnt sich eine Riester-Rente in 2025? Und damit erstmal herzlich willkommen zur aktuellen Finanzinsider-Podcast-Folge. Und ich bekomme immer wieder Fragen zur Riester-Rente. Und es gibt, glaube ich, kein Altersvorsorgeprodukt, was mehr in Deutschland diskutiert wird, wo es viele Meinungen zu gibt als das Thema Riester-Rente. Ich möchte dir in diesem Video sage ich schon, ne? Ist ein Podcast. Ich wollte dazu gleich auch noch ein Video aufnehmen, logischerweise. Also wenn du dafür grafische Erklärungen brauchst, schau gerne mal in die Shownotes, weil ich das da mal verlinken werde. Wenn das Video bei YouTube schon online ist an der Stelle. Geht aber darum, dass ich heute einmal dir aus Erfahrung von 12 Jahren Finanzberatung erzählen möchte, wie ich das Thema Riester heute sehe, wie ich vorgehen würde, wenn ich eine Riester-Rente hätte und dass das Thema tatsächlich leider nicht so schwarz oder weiß zu betrachten ist, wie das sich viele immer ja hoffen. Ich habe selber verschiedene Riester-Renten besessen. Also 2007 habe ich schon damals eine Riester-Rente abgeschlossen. Einige kennen die Geschichte durch meinen Cousin, wo ich damals eine klassische Riester-Rente hatte, die sich auf jeden Fall nicht gelohnt hat, aber dazu erstmal später mehr. Also fangen wir erstmal vorne an. Bevor wir uns das Thema anschauen können und zu sagen können, hey, lohnt sich jetzt eine Riester-Rente, lohnt sie sich nicht, müssen wir uns erstmal so vor Augen rufen, wie funktioniert dieses Altersvorsorgemodell eigentlich in Deutschland und wie ist es eigentlich gewollt? Müsst euch Folgendes vorstellen. Wir haben ein sogenanntes Dreischichtsystem. Ich erkläre das immer gerne mit einem dreistöckigen Hochhaus. Also stell dir vor, du hast ein Erdgeschoss, ein erstes Ober- und ein zweites Obergeschoss. Und das Erdgeschoss ist quasi die gesetzliche Rentenversicherung. Ja, das ist so dieser Grundstock, den jeder, der angestellt ist, erstmal hat. Für Selbstständige gibt es da die Basisvorsorge, die auch hundertprozentig von der Steuer absetzbar ist, dass man sich da auch was aufbauen kann. Da gibt es ein paar, ja, ich sag mal, Vorteile gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung, wo man bei einer Basisvorsorge auch hergehen kann und sich selbst die Anlage aussuchen kann, wo man das Geld anlegt. Aber das ist erstmal so das erste, die erste Schicht der Altersvorsorge. Und die zweite Schicht ist die Zusatzvorsorge. Man spricht da auch von geförderte, kapitalgedeckte Zusatzvorsorgung. Also erste Schicht, um den Fachbegriff einmal drin zu haben, ist die geförderte Basisvorsorge. Gerade schon gesagt, da gehört die gesetzliche Rentenversicherung zu, auch die sogenannte Rürup-Rente oder Basisrente, aber auch berufsständische Versorgungsmärkte, wie beispielsweise für Ärzte und Rechtsanwälte. So, zweite Schicht, geförderte, kapitalgedeckte Zusatzvorsorge. Dazu zählen Riester-Renten und die betriebliche Altersvorsorge. Da die beiden Produkte haben Vorteile in der Ansparphase, dass man Steuervorteile hat, dass man beispielsweise auch das ganze Sozialversicherungsersparnisse hat bei der betrieblichen Altersvorsorge. Ja, hat aber auch ganz, ganz klare Voraussetzungen, wenn es später oder wenn es auch an die Anlagen geht, was auch tatsächlich ein großes Thema oder ein Problem der Riester-Rente ist. Kommen wir gleich zu, einmal vom Modell. Und das dritte ist die sonstige private Vorsorge. Dazu gehören beispielsweise auch ETF-Rentenversicherungen, wenn du dazu schon mal was gehört hast. So, und jetzt ist das Thema bei der Riester-Rente. Wenn wir uns die Frage stellen, lohnt sich jetzt eine Riester-Rente oder nicht, müssen wir erstmal das Ganze einordnen vernünftig und wissen, okay, das ist erstmal nur der gesetzliche Rahmen. Ich sage auch immer so das Schöne dazu, das ist die Karosserie. Ja, du kannst nicht einfach sagen, hey, ist ein Auto schlecht oder nicht? Ja, dann kann man immer sagen, ja, was ist denn für ein Auto? Ist es ein E-Auto? Ist es ein normales Auto? Ist es ein Diesel? Ist das Auto vielleicht ein Auto, was nur drei Reifen hat? Ja, so als Beispiel. Und deswegen muss man immer ganz genau wissen, was habe ich da für ein Auto, beziehungsweise was habe ich für einen Motor darin? Weil früher war es so, dass es auch Riester-Banksparpläne gab. Es gab sehr viele klassische Riester-Renten, wo das Ganze mit investmentbasierten Anlagen, also ETF-Anlagen und so, noch gar nicht gespielt worden ist. Als ich damals in der Finanzdienstleistung gestartet bin, 2012, wurde ganz, ganz viel auch mit aktiven Fonds gemacht, die natürlich teurer sind als ETFs, was sich auch wieder negativ natürlich auswirkt. Aber damals gab es halt noch keine ETFs. Ja, wenn man sagt, ich habe aktiv gemanagte Fonds, dann sollte man vielleicht mal prüfen, ob man das Ganze einmal wechseln kann auf ETFs. Bei einigen Versicherern geht das auf jeden Fall. Ja, aber es macht das Ganze natürlich auch günstiger. Aber man muss dazu wissen, es werden immer wieder neue Produkte rauskommen. Auch jetzt stehen wieder ein paar Produkte in den Startlöchern, die da einige Anbieter haben, wozu ich auch demnächst nochmal Videos zu machen werde oder auch Podcast-Folgen zu machen werde. Und ihr könnt nicht immer das neueste Auto fahren. Ja, das ist halt auch klar. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, hey, was habe ich da für ein Produkt? Aber grundsätzlich erstmal zu wissen, okay, Riester-Rente ist erstmal nur eine Art der Vorsorge. Und weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Riester-Rente zu machen, ich habe gerade schon genannt, die Banksparpläne, ich habe gerade schon gesagt, es gibt Rentenversicherungen, ja, und es gibt auch Fondssparpläne, die nachher zu einer Rentenversicherung werden, kann man das pauschal erstmal gar nicht sagen, weil erstmal die Frage ist, was ist das denn für ein Produkt? Ja, das ist die erste grundsätzliche Frage. So, und wenn ihr das wisst, dann gibt es in meinen Augen erstmal so drei Punkte, auf die man unbedingt achten sollte, dass sich eine Riester-Rente in jedem Fall lohnen kann. Ja, also das erste ist erstmal grundsätzlich, kann ich investmentbasiert anlegen. Ja, wenn das eine klassische Verzinsung ist, eine klassische Riester-Rente, wie ich die damals auch hatte, die ich 2007 gehabt habe, wo da eine Verzinsung von 2% oder so drin steht und die Kosten sind auch schon garantiert bei 2%, dann weiß ich, dass ich plus minus null mache, dann lohnt sich das Ganze natürlich nicht. Ja, das heißt, prüft den ersten Fall auch erstmal schon mal, könnt ihr ETFs bei euch in der Anlage anwählen? Und der zweite Punkt geht so ein bisschen damit einher, und zwar habt ihr gewisse, also was habt ihr für Kosten in den Verträgen? Ich hab Verträge gesehen, Riester-Verträge von großen Versicherern, wo auch viel, viel Werbung mit dem Internet gemacht wird, also von diesen Versicherern. Habt ihr garantiert schon mal gesehen, ich lasse jetzt den Namen mal außen vor, dass hier keine Sachen gestrikt werden. Da haben die Leute 1000 Euro pro Jahr eingezahlt und hatten alleine 350 Euro Verwaltungskosten im Jahr, also 30 Euro im Monat. Dann quasi sagen 30% der Über 30% der Sparsumme waren Kosten, und das sind Verwaltungskosten, die immer wieder angefallen sind. Ich rede jetzt nicht von Abschluss- und Vertriebskosten, wovon vielleicht der Berater was bekommen hat, was über die ersten 5 Jahre abgetragen wird, sondern wirklich an Verwaltungskosten. Das heißt, der zweite Punkt, den ihr unbedingt überprüfen solltet, sind die Kosten in den Verträgen. Fressen die Verwaltungskosten vielleicht schon die Zulagen und eure eigenen Beiträge auf Dauer auf? Dann kann man da erstmal, sollte man da erstmal vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. So, der dritte Punkt ist, was man auch relativ leicht rausfindet, ist der Rentenfaktor, der Rentengarantiefaktor. Bei der Riester-Rente ist es so, und das kostet nachher auch Rendite, dass der Staat gesagt hat, okay, wenn wir Geld dazu geben, ja, bei der Riester-Rente sind das Grundzulagen, 175 Euro pro Erwachsenen, 300 Euro für Kinder, die jetzt 2008 geboren sind, davor waren es 185 Euro, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und der Staat sagt, okay, wir müssen eine lebenslange Rente garantieren, und deswegen müsst ihr auch die Beiträge, die eingezahlt werden, zum Ende der Laufzeit garantieren. Das heißt, nach Kosten und nach negativer Wertentwicklung muss das Geld, was ihr in die Riester-Rente zusammen mit dem Staat eingezahlt habt, über die Laufzeit am Ende der Laufzeit in jedem Fall da sein. Ich wiederhole das nochmal. Das Geld, was ihr eingezahlt habt, plus das, was ihr an Zulagen bekommen habt, muss am Ende der Laufzeit garantiert da sein. Und deswegen kann die Gesellschaft oder können die Versicherer nicht hergehen und sagen, alles klar, also in Regel der Fälle können die das nicht machen, außer bestimmten Anlagemodellen, die dann aber auch wieder teurer sind, dass die sagen, okay, hey, du gibst uns 100 Euro, wir packen 100 Euro jetzt in ein ETF, sondern die packen halt, ich mache das jetzt mal ganz plakativ und einfach, vielleicht 70, 60, 70, vielleicht 50% des Beitrags in sichere Anlagen wie Anleihen und sowas. Ja, die machen dann natürlich weniger, weil als Beispiel, wir bleiben bei 100 Euro, ihr spart 100 Euro pro Monat und 50% des Beitrags gehen in Anleihen, die machen 2%, und 50% gehen in eure ETFs, die 7% machen. Da macht ihr im Schnitt 4,5% Rendite. Ja, ich hoffe, das ist nachvollziehbar, weil einfach alles zusammen addiert dann durch 2. Dadurch, dass ein Teil sicher angelegt werden muss, schmälert das in jedem Fall eure Rendite, weswegen eine Vorsorge mit einer hundertprozentigen Garantie niemals so viel Rendite machen kann wie eine Vorsorge ohne Garantien. Ich denke, das ist nachvollziehbar. So, jetzt kommt aber das Individuelle mit rein. Vielleicht seid ihr Typen, die gar nicht 7% wollen, weil sie eine maximale Sicherheit haben wollen. Ihr könnt nicht maximale Sicherheit bekommen und gleichzeitig maximale Rendite. Dabei beißen sich alle Anlagen. So, das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, aber ich will ja, keine Ahnung, ihr zahlt vielleicht viele Steuern, ihr wollt das Ganze von der Steuer absetzen, ihr findet ein cooles Produkt, was wenig Kosten habt, was auch relativ gute oder was ETFs auswählen kann, so, und ihr sagt, okay, das passt alles und für mich ist das okay, nur 4% mit dem Ding zu machen, nach Kosten vielleicht nur 3,5% zu machen, weil ich will diese Unsicherheit nicht. Meine Rente ist mir total wichtig und ich habe lieber, keine Ahnung, 250 Euro Rente garantiert dazu, als vielleicht 450 oder vielleicht auch nur 100. Ja, deswegen ist es immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Aber diese drei Punkte würde ich in jedem Fall einmal prüfen. Ja, also ich wiederhole das nochmal. Kosten, dann die Art der Anlage, ETFs in meinen Augen heutzutage bevorzugt, keine aktiv gemanagten Fonds mehr, wenn ihr da noch alte Verträge habt, mal zu schauen, dass das Ganze gewechselt wird. Und der dritte Punkt ist dann ganz zu schauen, okay, was habe ich so für Faktoren wie einen Rentenfaktor da drin, habe ich glaube ich gerade noch nicht erklärt, vielleicht noch dazu. Durch diese Garantie muss der Versicherer euch von vornherein sagen, okay, wie viel garantierte Rente bekommt ihr je 10.000 Euro Kapital? Als Beispiel, meistens sind das irgendwas zwischen 20 und 40 Euro. Alte Verträge haben höhere Werte, neuere Verträge schlechtere. Und dann wird halt gesagt, okay, je 10.000 Euro garantiertes Kapital kriegt ihr 20 Euro Rente. Heißt, wenn ihr garantiert später 100.000 Euro in dem Vertrag drin habt, wenn ihr eure Sparpläne so durchzieht, 10.000 gehen da 10 mal rein, habt ihr bei 20 Euro Garantiefaktor definitiv 200 Euro mehr Rente. Klar, je höher der Rentengarantiefaktor, desto besser, weil dann kriegt ihr natürlich mehr Rente. Aber wie gesagt, das ist auch der Zeit geschuldet, weil Früher lagen diese Garantiefaktoren bei 37, 38, 39 Euro. Heute sind die meist deutlich unter 20. Hängt auch damit zusammen, dass die Leute natürlich älter werden. Ja, dadurch, dass es andere Sterbetafeln gibt und die Leute oder die Versicherer anders kalkulieren müssen, dass die Leute älter werden, gehen sie natürlich mit diesen Faktoren runter. So, das jetzt mal so grundsätzlich. Jetzt natürlich die Frage, ja Flo, das ist toll, Altersvorsorgemodell, okay, könnte vielleicht für mich passen, könnte nicht für mich passen, wie auch immer. Mit der Sicherheit, brauche ich das jetzt? Sollte ich das kündigen? Was sollte ich jetzt tun? Und ihr werdet mir sicherlich jetzt nach diesen ganzen Sachen schon zustimmen, dass es natürlich eine individuelle Entscheidung ist. Was mache ich mit dem Produkt heute? Ich habe eine ganz, ganz klare Einstellung dazu, was ich tun würde. Wenn ich diese Sachen für mich geprüft habe und daraus kommt, hey, okay, das ist grundsätzlich erstmal ein gutes Produkt und es passt eigentlich auch zu mir. Es hat sich bei mir nicht geändert von Anlagementalität. Ich will weiterhin Sicherheit. Dann kann das ein intelligenter Baustein für die Altersvorsorge sein. Das ist aber nicht pauschal für jeden richtig. Es kann auch sein, dass du jetzt eingezahlt hast, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und sagst, ja, aber ich habe jetzt schon länger deinen Content verfolgt und ich sehe, ja, Rendite funktioniert ja. Und naja, wenn ich jetzt länger investiere, ich habe noch 30 Jahre bis zu meiner Altersvorsorge, ich bin bereit, ein höheres Risiko einzugehen, weil ich glaube, da kommt mehr raus und so weiter und so fort. Vielleicht hast du auch vor, dich selbstständig zu machen, kriegst dann eh keine Förderung mehr als Beispiel. Dann kann es auch unter Umständen Sinn machen, dass man sowas beitragsfrei stellt. Aber wichtig, das sollte man halt dann im Idealfall immer einmal genau durchkalkulieren und durchsprechen. Und ich werde dazu gerne noch weitere Folgen machen, dass ihr da wirklich komplett auf der sicheren Seite für euch seid. Aber natürlich hat ein Berater, so wie ich jetzt zum Beispiel seit 10, 12 Jahren mache, da ein bisschen mehr Erfahrung, als wenn man jetzt eine Podcast-Folge hört, die, keine Ahnung, 10, 12, 15 Minuten geht oder sowas. Wichtig aber für euch, bitte zieht, oder was heißt, wichtig für euch, ich sag mal so, ich würde in jedem Fall heute keine Riester-Rente kündigen. Das hat einen ganz speziellen Grund. Die Regierung hat ja eigentlich schon dieses Altersvorsorgedepot geplant. Es war erst 2025 die Rede, jetzt 2026, beziehungsweise aktuell durch den Ampelbruch wurde das nach hinten angestellt. Ich glaube aber, unabhängig davon, wie die Wahlergebnisse in ein paar Wochen ausgehen, vielleicht kommt die Folge auch ein bisschen später und nächste Woche sind Wahlen, dass es eine Reform der Altersvorsorge geben wird. Und dieses Altersvorsorgedepot soll ja die Riester-Rente in Anführungsstrichen ersetzen. Es soll 20% Förderung geben. Das heißt, wenn ihr 1 Euro einzahlt, könnt ihr 20 Cent Förderung bekommen. Ich glaube, bis maximal 3.000 Euro geht das Ganze. Das heißt, die Zulagen würden auf 600 Euro hochschnellen. Und das Wichtige ist aber, bei diesem Altersvorsorgedepot ist halt geplant, dass ihr das Kapital daraus komplett anlegen könnt, dass ihr halt dieses mit der Garantie gar nicht mehr habt. So, und es wäre jetzt total dumm, wenn ihr jetzt schon seit ein paar Jahren einen Riester-Vertrag bespart, da Kapital drin ist, da Zulagen drin sind, ihr Steuervorteile bekommen habt, die beim Fall der Kündigung auch abgezogen werden würden vom Vertragsguthaben und sowas. Wenn ihr das jetzt heute kündigt und in 2 Jahren kommt dieses Altersvorsorgedepot und ihr sagt, ja, ich hätte das Geld auch da reinschieben können und dann damit quasi freier hantieren. Deswegen würde ich in keinem Fall heute eine Riester-Rente kündigen, sondern die maximal beitragsfrei stellen. Und dann gucken, was kommt jetzt von der Regierung. Auch hier wichtig, in der Zwischenzeit hört dann bitte nicht auf, Altersvorsorge zu machen. Macht etwas anderes, macht dann statt diesem Betrag in die Riester-Rente etwas anderes, weil ihr sonst natürlich wertvolle Zeit für eure Altersvorsorge verschenkt. Aber das ist das, was ich maximal machen würde, wenn ihr jetzt vielleicht gerade sagt, ich bin damit unzufrieden. Vielleicht auch rauskommt, es ist ein schlechtes Produkt, schlechte Verzinsung, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also man kann keine ETFs anwählen, ihr habt hohe Kosten in den Produkten, dann trotzdem beitragsfrei stellen. Und ja, dann sind vielleicht immer noch ein paar Kosten da, die in die nächsten Jahre anfallen. Aber glaubt mir, es wird in meinen Augen meistens sogar teurer sein, wenn ihr das Ganze jetzt einfach kündigen würdet. Und dann, ja, dementsprechend, jetzt muss ich mal hier gerade schauen, weil immer noch unsere Baustelle hier ist. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Und ihr danach sagt, okay, ich habe jetzt, muss jetzt alles zurückzahlen, Zulagen sind weg, etc. Und die Kosten sind natürlich auch aus dem Vertrag schon dann letztendlich irgendwie bezahlt worden. Und ihr habt nachher keine richtige Handhabe. Was auch noch dazu kommt, ihr könnt Riester-Renten auch für Wohneigentum und sowas verwenden, auch die ganze Geschichte. Ne? Ich habe vielleicht schon mal Wohnriester und sowas gehört. Riester in Baustoffverträgen in meinen Lo Augen lohnt sich halt überhaupt gar nicht. Habe ich noch keinen lohnenswerten Vertrag von gesehen. Trotzdem kann man das Kapital rausnehmen und für Wohneigentum, für Renovierung, für Sanierung und sowas auch benutzen. Da gab es ja auch ein paar neue Gesetze. Wie gesagt, kann ich gerne nochmal in folgenden Podcast-Folgen und auch Videos darauf eingehen. Zusammenfassend. Altersvorsorge Riester ist erstmal nur ein Produkt. Das ist ein Auto, ein gesetzlicher Rahmen, eine Karosserie, wo man gar nicht pauschal sagen kann, das ist gut oder schlecht. Wenn Leute das machen, haben sie vielleicht einen schlechten Vertrag gehabt. Und ja, es gibt 80-90% schlechte Verträge am Markt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit so hoch. Und deswegen sagen auch so viele, dass das Produkt schlecht ist. Ja, ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen, weil ich mir heute einen Neuabschluss auch durchaus überlegen würde, weil es viele, viele andere neue Produkte gibt und die wirklich nur noch in wenigen Situationen, dadurch, dass die Produkte schlechter geworden sind, dadurch, dass die Rentenfaktoren schlechter geworden sind, Sinn machen. Ja, trotzdem dieses mit dem ETF und sowas beachten. Es kann aber sein, dass zum Beispiel vielleicht du eine alleinerziehende Mutter bist und vielleicht nebenbei ein bisschen arbeitest, ein geringes Einkommen hast, hast drei Kinder und musst nur 5 € pro Monat machen, um aber die vollen Zulagen zu bekommen. Ja, also ich habe schon Verträge auch gesehen, wo Mütter ja diesen Sockelbeitrag von 5 € pro Monat bezahlt haben, 60 € pro Jahr. Und dann haben sie für ihre drei Kinder jeweils 300 € Zulage bekommen und für sich selbst noch. So, und jetzt muss man natürlich kein Mathe-Genie sein, selbst wenn das Produkt nicht viel Rendite abwirft. Diese alleinerziehende Mutter, die aber kaum Geld hat, für die eigene Altersvorsorge was zu machen, 5 € pro Monat bezahlt und jeden Monat, kurz überschlagen, 90 € zurückbekommt, also in den Vertrag bekommt, das ist eine Rendite, die ist unschlagbar. Ja, deswegen, also, es ist immer sehr individuell. Achtet da bitte drauf. Ich hoffe, das hat euch erstmal Einblicke gegeben. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei Spotify geht das. Ansonsten checkt in den Shownotes einmal das YouTube-Video dazu. Da könnt ihr auch Fragen drunter stellen und dann werde ich in den nächsten Folgen, in den nächsten YouTube-Videos da gerne auch nochmal drauf eingehen. Hoffe erstmal, es hat einen Einblick gegeben und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.